Börsenradio Network AG.
Ja, vielen Dank der Nachfrage. Uns geht's gut. Wir sind alle wohlauf. Ich muss jetzt auch dazu sagen, wir sind jetzt ja Woche 4 hinter uns und die Situation hat sich in großen Bereichen schon wieder normalisiert, sodass es für uns eigentlich möglich ist, zum normalen Leben zurückzugehen.
Der Fondkanal von Fontobel. Zukunftsmärkte und Markttrends.
Hallo, mein Name ist Carsten Stork. Ich bin Index Advisor des Dynamic Commodity Index. Das ist ein aktiv gemanagtes Zertifikat, das sich mit Rohstoffen und Makrothemen beschäftigt und an der Börse in der Schweiz und Deutschland gelistet ist.
Und um die Weltreise komplett zu machen, du bist zu Hause in Dubai. Wir sind also über das Internet verbunden. Und bevor ich dich frage, wie es dir, wie es euch momentan geht, ganz kurz ein Recap. Wir hatten gesprochen am 15. Januar. Carsten Stork über das Jahr der Rohstoffe. Geopolitisch wird 2026 wahnsinnig spannend. Dann etwa einen Monat später, am 20. Februar, der Index-Advisor Carsten Stork. Krieg im Persischen Golf könnte den Ölpreis explodieren lassen. Naja, wir wissen alle, ein paar Tage später, seit Anfang März, wissen wir, der Ölpreis ist explodiert, weil der Krieg im Persischen Golf eskaliert ist. Zunächst die Frage, wie geht es dir, wie geht es euch?
Ja, vielen Dank der Nachfrage. Uns geht's gut. Wir sind alle wohlauf. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, wir sind jetzt ja Woche 4 hinter uns und die Situation hat sich in großen Bereichen schon wieder normalisiert, sodass es für uns eigentlich möglich ist, zum normalen Leben zurückzugehen. Ich muss auch dazu sagen, die ersten 10 Tage, die waren schon, wie soll ich sagen, etwas sehr bewegend, aber das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass das jetzt eine Situation ist, mit der man ja nicht tagtäglich konfrontiert wird. Und ich habe es im letzten Gespräch mit dir ja schon erwähnt, es hat sich so zugespitzt und das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man hier vor Ort sein darf, gerade in meinem Bereich. Wie gesagt, ich mache Rohstoffe und Makrotrades schwerpunktmäßig und ich glaube, dass wir von den News und von den Nachrichten, die wir hier unten bekommen haben, waren wir einfach ein bisschen weiter als jetzt zum Beispiel die Leser oder die aufmerksamen Beobachter in Europa oder in den USA.
Wir, die wir nicht in Dubai sind, die Nachrichten in Dubai mitbekommen oder aus Dubai mitbekommen, die sehen, dass ein Flughafen gesperrt ist, die sehen in den Nachrichten, dass nicht nur Dubai, sondern andere Emirate und die ganze Region dann auch sich mit Flugabwehrraketen gegen anfliegende Drohnen wappnen muss. Sind wir da aufgeregter als du? Also kurzer Spoiler, als es losging, hatten wir ja gesprochen, hatten Kontakt über WhatsApp und ich bin dann rausgegangen aus dem Gespräch und sagte, Mensch, du bist ja eine coole Socke.
Also ich glaube schon, dass es natürlich jetzt in der europäischen Berichterstattung, wenn ich jetzt nochmal die deutsche Berichterstattung nehme, es ist natürlich super spektakulär, wenn du über Ereignisse schreiben kannst, wo man Rauch sieht oder wo eine Explosion ist. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das ist die Ausnahme, das ist nicht der Regelfall, das ist wirklich die Ausnahme, nur wird es halt von der internationalen Presse aufgenommen. Hier ist die Berichterstattung ganz anders. Also hier kann ich sagen, wir hatten von allen Angriffen oder von allen Drohnen, die auf uns geflogen sind und Missiles, sind von der Luftabwehr hier 95% abgeschossen worden und intercepted worden. Das ist eine wirklich fantastische Quote, finde ich. Und so lebt sich's auch. Also du hörst schon ab und zu mal einen Knall, ja, aber wie gesagt, das ist die letzten 2 Wochen ganz, ganz wenig geworden. Also es legt so ein bisschen auch die Vermutung nahe, dass vielleicht im Iran die Situation um die Waffen, die abgeschossen werden können, einfach auch nicht mehr so gut ist und dass es um die nicht mehr so gut bestellt ist, weil wir merken einfach, dass die Frequenz nachlässt. Aber ich muss dazu sagen, dass die Behörden hier vor Ort einen fantastischen Job machen, sowohl was die Information der Bewohner hier angeht. Also wir werden immer regelmäßig informiert. Wir werden auch informiert, wenn es mal kritisch wird, über Handyalarm. Wie gesagt, die Berichterstattung ist total neutral und weniger aufgeregt, als es jetzt zum Beispiel in Europa ist. Ich könnte mir gut vorstellen, ich habe mit einem Kollegen hier gesprochen, der hat das so ein bisschen verglichen damit, dass die Ruhe der Engländer oftmals daher kam, der älteren Engländer, weil die einfach an die IRA-Bombings in den 70er, 80er Jahren gewohnt waren. Und er gesagt hat, wenn du das gewohnt bist mal und dann passiert wieder was, bist du einfach gelassener. Ich will das jetzt damit dann nicht verteidigen. Also es ist bestimmt für manche Leute sehr belastend. Und wie gesagt, ich habe es gesagt, die ersten 10 Tage, man muss sich da auch dran gewöhnen. Aber wir haben halt die Hoffnung und momentan sieht es auch so aus, dass es sich einfach entspannen wird, ja.
Ich hatte hier in verschiedenen Nachrichtenmagazinen gelesen, Spiegel zum Beispiel. Fand ich ganz interessant. Wollte ich einfach mal hören, wie du das siehst, wie du darüber denkst. Ich war ja auch oft in Dubai gewesen und habe das Geschäftsmodell Dubai so verstanden. Es ist dort angenehm, es ist westlich orientiert, es ist sehr sauber. Es ist zwar eine unsichere Region, wenn man von Weitem drauf schaut, aber Dubai und die Emirate, die bieten Frieden oder eine friedliche Atmosphäre in einer unsicheren Region. Das gilt jetzt momentan vermutlich nicht mehr. Ist das Geschäftsmodell Dubai irgendwo in Gefahr oder hat es nur einen Kratzer gekriegt?
Also momentan glaube ich, dass es zunächst einmal nur ein Kratzer ist, einfach deswegen, weil hier auch Länder sind, nicht jetzt nur die Vereinigten Emirate, sondern auch der Oman zum Beispiel, aber auch Saudi-Arabien. Die haben natürlich ein Interesse, dass dieser Konflikt möglichst schnell zu Ende geht. Wie gesagt, ich habe mir drei Szenarien mal angeschaut, wie das weitergehen könnte. Das eine ist ja das, was Donald Trump aktuell machen möchte. Er möchte den Konflikt ja relativ schnell beenden, indem er den Sieg erklärt. Das Problem mit dieser Sichtweise ist für mich das, gestern, wie er diese Pressekonferenz gegeben hat, ich kann da nichts rauslesen. Das ist irgendwie komplett wirr, was er von sich gibt. Er widerspricht sich dann im selben Gespräch mehrfach. Und man kann eigentlich nicht herauslesen, was wirklich seine Strategie aktuell ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das Szenario 2, dass es noch mehrere Wochen dauert, eintreten könnte, dass es zwar nicht zum Einsatz von Bodentruppen jetzt in den verschiedenen Ländern kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass Donald Trump vielleicht Bodentruppen einsetzt, um die Inseln dort vor Saudi-Arabien einzunehmen. Das wäre sicherlich nochmal eine zusätzliche Eskalationsstufe, die den Ölpreis nochmal nach oben treiben würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir die alten Highs dann bei 120 US-Dollar nochmal rausnehmen. Und das wäre natürlich für die Weltwirtschaft insofern eine Bedrohung, dass die Inflationsrisiken steigen. Wir müssen dann wahrscheinlich längerfristig mit höheren Energiepreisen rechnen. Das heißt, die Inflation kommt zurück. Das sind Rezessionsängste, die daherkommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass hinter den Kulissen auch schon die UAE und der Oman in diese Gespräche mit eingebunden wird und mit eingebunden ist, weil diese Länder eben, wie gesagt, ein großes Interesse daran haben, dass es gelöst wird. Das dritte Szenario, dass es zu einer kompletten Eskalation kommt mit dem Einsatz von Bodentruppen der Amerikaner, halte ich eigentlich momentan für die Wahrscheinlichkeit, die am geringsten ist, weil ich glaube, dass Donald Trump mit jedem Tag, der dieser Konflikt länger dauert, wird Donald Trump das Problem in seinem Land bekommen, dass er die Unterstützung der Bevölkerung verliert. Und wir sehen ja, seine Zustimmungsraten sind extrem schlecht schon. Plus, wir haben die Midterms, die im November anstehen. Und er muss schauen, dass er diese Midterms in einer Form überlebt, die ihm quasi keinen Gesichtsverlust bietet.
Ich muss jetzt so schmunzeln, wie du sagtest, diese Presseerklärung war widersprüchlich, widerspricht sich selbst. Ich habe mal den Spruch geprägt, widersprich niemals einem Donald Trump, warte 3 Minuten, er tut es selber. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man jetzt herzhaft darüber lachen. Aber es ist ja genau diese Thematik. Wir hatten uns unterhalten, kurz bevor es losging, 20. Februar, wie gesagt, war unser letztes Interview, diese Straße von Hormuz, diese Meerenge von Hormuz, schiffbar sind, glaube ich, 6 Kilometer, also von der Breite her. Das ist in nautischen Verhältnissen, ist das gar nichts, das ist sowas von überschaubar. Ich glaube, so eine Meerenge zu sperren, das kriegt die Freiwillige Feuerwehr Passau, kriegt das hin. Da brauche ich keine Raketen von Iran. Offensichtlich ist man da seitens der Amerikaner völlig blind oder vielleicht war es ja auch bewusst, weil die Amerikaner haben ja genug Öl, ist man dieses Risiko eingegangen, dass einfach ein Schalter umgelegt wird und dass da jetzt keiner durchfährt. Ich übertreibe jetzt vielleicht, aber schau doch mal aus dem Fenster. Es ist ja bei dir ums Eck. Wie ist die Situation in der Straße von Hormuz? Wir machen uns alle Gedanken, boah, 20% des weltweiten Öls geht da durch. Viel von diesen 20%, und dann sind es nämlich fast schon 100%, gehen in Richtung Asien und machen dort riesige Probleme. Airlines haben offensichtlich Probleme aufzutanken, Flugbenzin zu bekommen. Also diese Blockade oder weiß nicht, wie man das nennt, es gibt da noch keine offizielle Blockade. Ich glaube, die Schiffe können fahren, sie werden bloß nicht versichert. Die ersten trauen sich jetzt schon. Ich habe die Tage gehört, griechische Tanker fahren dadurch, weil die Frachtraten so gestiegen sind, dass sie gesagt haben, da brauche ich keine Versicherung. Das zahlen mir die Kunden dann so. Wie ist die Situation dort? Was weißt du, was weißt du nicht?
Also die Informationen, die von der Straße von Hormuz kommen, sind sehr widersprüchlich. Fakt ist, wenn man sich die Satellitenbilder anschaut, es ist fast kein Schiffsverkehr momentan. Ich habe es mal verglichen, man kann sich das schön anschauen, auch im Internet gibt es etliche Seiten, wo man das abrufen kann, das sind sogar Live-Seiten. Ich habe es mal verglichen mit der Situation kurz nach dem 12-Tage-Krieg im Juni 2025, da hat man überhaupt keinen Impact gesehen. Also da ist der Schiffsverkehr ganz normal weitergefahren und jetzt ist es wirklich in der Tat so, dass kaum Schiffe durchkommen. Ich glaube, die Schwierigkeit an der Situation ist ja nicht nur, dass das 20% des weltweiten Ölverbrauchs da durchgehen oder des Ölmarktes da durchgehen. Es kommen ja noch 20% der weltweiten LNG-Nachfrage dazu und das sieht man ja auch wunderbar am europäischen Gasmarkt. Der TTF Future hat sich ja seit Dezember mehr als verdoppelt. Die Gasspeicher in Europa sind fast nicht gefüllt. Also wir werden da schon in strukturelle Probleme kommen und auch die Europäer werden in Probleme kommen, weil die Industrie braucht die Energie. Und wir wissen, dass die hohen Energiepreise einfach für jede Wirtschaft Gift sind. Von der Situation her ist es so, dass du, wie du gesagt hast, in der Tat, also der Großteil dieser Exporte geht in der Tat nach Asien und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass natürlich die asiatischen Länder auch ein Interesse daran haben, dass das möglichst bald beendet wird.
Ich habe die Frage schon öfter gestellt in den vergangenen Wochen an die verschiedensten Experten. Die Antwort war immer die gleiche. Und die Frage, die ich gestellt habe, ist, kann ich jetzt als Anleger blind auf einen steigenden Ölpreis setzen, wenn dieses Szenario dann irgendwo ist? Und die Antwort war, also blind kannst du an der Börse eigentlich nie irgendwas machen. Und schau hin, dann geht der Trump wieder her, erzählt irgendwas. Und dann bist du mit deinen Zertifikaten auf einen steigenden Ölpreis, guckst du mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
Also ich denke, mit der gestiegenen Volatilität ist es nie gut, was blind zu kaufen. Da bin ich völlig bei dir. Ich kann mal sagen, wie es ich gemacht habe. Ich habe meine Investitionsquote angepasst. Die liegt aktuell nur bei 35% unter Anführungszeichen. Der Grund ist, dass der Markt relativ schnell reagiert und teilweise auch sehr erratisch reagiert. Und das sehen wir nicht nur in den Energiewerten, wie jetzt im europäischen TTF oder im Brent Crude oder im WTI Crude Oil. Wir sehen das ja auch sehr schön, dass das schon Auswirkungen in andere Rohstoffbereiche hat, wie zum Beispiel die Agrarrohstoffe. Also Mais, Weizen und Sojabohnen sind auch stark angestiegen. Das ist dann immer so die nächste Eskalationsstufe, dass sich quasi die Agrarrohstoffe verteuern. Und wir sehen was völlig erratisch war, da bin ich in den letzten Wochen immer wieder gefragt worden, warum sind die Edelmetalle so unter Druck, warum sind Gold und Silber so unter Druck gekommen von den All-Time-Highs im Januar. Silber hat ja, ich glaube, über 40% verloren, Gold hat über $1,200 seit dem All-Time-High verloren. Und die Begründung ist eigentlich, dass die aufgrund der gestiegenen Ölpreise und der Angst, dass die Inflation zurückkommt, dass der Markt annimmt, dass weltweit die Zinsen steigen werden. Und diese gestiegenen Zinsen sind natürlich Gift für die Edelmetalle, die von dem Niedrigzinsniveau oder von der niedrigen Zinserwartung für das Jahr 2026 ja noch gelebt haben. Und um ein Beispiel zu geben, in den USA ist man davon ausgegangen, dass das FOMC im Jahr 2026, vor wenigen Wochen war das noch, bis zu 3 Zinssenkungen um 25 Basispunkte durchsetzt. Und aktuell sind wir das erste Mal bei unchanged Zinsen für das Jahr 2026 und möglicherweise, und das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, preist der Markt in den USA eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein. Und die gestiegenen Renditen in den USA, die sind natürlich auch Gift für Donald Trump. Und nicht nur für Donald Trump, das ist für jede Regierung ist das Gift.
Ja, das ist eine Frage der Marktpsychologie. Also diese Zusammenhänge Gold, Krieg, da denkt man ja zunächst einmal dran. Klar, Kriegsszenario, da muss ich in Gold investieren. Jetzt das andere Szenario mit den Zinsen über den Umweg Öl. Man könnte das ja noch weiterspinnen. Die Agrarrohstoffe hattest du genannt. Wer sich jetzt fragt, wie viel Mais wird eigentlich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten exportiert, der kommt, glaube ich, auf null. Aber dann ist, glaube ich, wieder die Sache mit den Düngemitteln, die ja dann auch da entsprechende Rohstoffe dann brauchen und dann transportiert werden. Oder was ist mit Industriemetallen? Was ist mit Kupfer? Was ist mit Aluminium? Siehst du da auch schon erratische
Bewegungen? Das ist ein super Beispiel. Nein, und das ist auch das, was mich so ein bisschen zuversichtlich stimmt, denn wir wissen ja, dass der Kupferpreis das Gesundheitsbarometer eigentlich der Weltwirtschaft ist. Und ich verfolge in erster Linie, also beide, den an der LMI, aber auch natürlich schwerpunktmäßig den an der CME in den USA. Und der hält sich fantastisch. Also der ist natürlich auch von seinen All-Time-Highs bei über 600 US-Cent gefallen. Wir handeln momentan bei 550. Aber wenn der Markt wirklich von einer weltweiten Rezession jetzt schon ausgehen würde, dann wäre der Kupferpreis wahrscheinlich unter 500 US-Cent. Das ist für jeden Anleger ganz, ganz einfach, das zu beobachten. Wenn wir sehen, dass der Kupferpreis in den nächsten Wochen nachhaltig unter Druck kommt, dann wissen wir, dass der Markt eindeutig einpreist, dass diese Situation erstens nochmal eskaliert und zweitens länger gehen wird, als der Markt das momentan erwartet.
Der Dynamic Commodity Index. Ich finde das fantastisch. Also Index, klar. Commodity, das sind die Rohstoffe und dynamisch. Worauf liegt denn gerade dein Schwerpunkt? Wie dynamisch musst du sein?
Die Dynamik besteht da drinnen, dass wir die Rohstoffe sowohl long wie short handeln können, was es natürlich leichter macht, als wenn ich nur long sein darf. Meine aktuellen Schwerpunktpositionen sind in der Tat ein long im WTI Crude Oil, ein long im Brent Crude Oil, ein long im Mais. Ich bin long im Gold. short im Silber aktuell und wir sind die ersten ausgewählten Agrarrohstoffe auch long gegangen wie Mais und Sojabohnen. Und dann haben wir noch ausgewählte Positionen in einigen kleineren Energierohstoffen, wie jetzt zum Beispiel den TTF-Gaspreis und solche Sachen. Also ja, wir sind relativ gut aufgestellt, gut diversifiziert und ich versuche halt immer die insgesamten Trends dort rauszulesen und mich dann so positionieren, dass wir idealerweise die Rohstoffe long oder short sind, die entweder am besten performen werden aufgrund der Thematik im Markt oder eben am schlechtesten performen werden. Und das war etwas, wie gesagt, ich habe diese Situation im Nahen Osten, ja, dadurch, dass ich hier lebe, eigentlich seit ich hier bin, immer beobachtet und es hat sich einfach abgezeichnet, dass es da nochmal zu einer Eskalation kommt.
Aus Dubai berichtet Carsten Storck. Wir hatten uns eingangs sehr intensiv über die aktuelle Lage, Situation, das tägliche Leben unterhalten. Und ich nehme mit, es geht euch gut, ihr fühlt euch sicher, ihr seid von entsprechender Flugabwehr gesichert, ihr seid gut informiert und das Leben in Dubai geht weiter. Ich danke für diese Insights, wünsche euch alles, alles Gute und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ja, vielen Dank. Alles Liebe zurück. Dankeschön.
Die Chancen der Zukunft. Der Fontobel Channel in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
Börsenradio Network AG.